Genau. Also die Heilsarmee hat eine weltweite Sozialarbeit, was vielleicht viele gar nicht wissen. Sie hat Obdachlosenheime, Alten- und Pflegeheime, Zentren für Kinder, Fachkliniken und Schulen, genau. In Deutschland hat sie 48 Gemeinden, davon ist eine zum Beispiel hier in Freiburg, ehemals Burger King. Oben drüber ist diese Gemeinde. Sie hat 44 Sozialeinrichtungen hier in Deutschland. Eine davon ist auch hier in Freiburg. Das ist eben das Obdachlosenheim, das die Heilsarmee leitet, führt. 104 Offiziere, was sozusagen Pfarrern entspricht, die diese Gemeinden leiten. 650 Angestellte, davon bin auch eine ich. Und 4.500 Mitglieder. Weltweit hat sie 3 Millionen Mitglieder, also Heilssoldaten. Sie ist in 111 Ländern vertreten, 175 Sprachen und weltweit eben 15.000, gibt es 15.000 Gemeinden und 26.000 Offiziere. Ja, die Heilsarmee ist ganz viel auch in der Katastrophenhilfe tätig. Ein aktuelles Bild, einfach hier mal Pakistan und Indien oder auch noch ein anderes Bild, das war damals, glaube ich, Dresden, genau, die Überschwemmung. Ja, für viele, die das einfach noch nicht wissen und kennen, wie groß die Heilsarmee, also dass sie einfach über die ganze Welt verstreut ist. Soweit erstmal, dann das nächste Lied und dann würde ich euch William und Catherine Booth vorstellen, eine kleine Biografie, einfach einen Rückblick halten. Die Begründer der Heilsarmee. Der William Booth ist 1829 in Nottingham geboren, in einer Zeit der Industrialisierung, das heißt in einer Zeit extremer Gegensätze zwischen Arm und Reich. Der Vater von William Booth ist sehr früh gestorben. Das heißt, der kleine 13-jährige William musste da schon für die Familie mitsorgen. Er hat eine Lehre als Pfandleiher gemacht und ist da schon, ja, mit Armut konfrontiert worden. Mit 15 ist er in eine methodistische Gemeinde mitgenommen worden von einem Freund und er wird von Gott da berührt und wird Christ und schwört sich, alles, was an William Booth ist, soll Gott gehören. Schon als Jugendlicher hat er ein großes Talent zu predigen. Er ist in einer methodistischen Kirche und diese Armut, die er da erlebt auf den Straßen Englands, die treibt ihn raus als Straßenevangelist und predigt dort. Catherine Booth ist im selben Jahr geboren wie er, 1829, wächst in einem sehr christlich geprägten Elternhaus auf. Mit 12 Jahren hat sie schon 8-mal die Bibel gelesen. Wow. Sie ist ein ernstes und ein feinfühliges Mädchen und ja, schreibt auch schon früh mal Artikel für eine Zeitung, unter anderem längeren Krankheitsartikel, wo sie warnt, Alkohol zu trinken. Also die Heilsarmee, die hat ja, also die sagt ja auch, dass alle Heilsoldaten genau trinken keinen Alkohol. Sie lernt den William kennen in der Gemeinde, wo er mal als Prediger eingeladen ist. Sie verlieben sich schnell und verloben sich und nach 3-jähriger Verlobungszeit heiraten sie. Und anders als es üblich war, wollen sie kein Geld ausgeben, sondern alles, was sie hatten, für Gott verwenden. Selbst die Flitterwochen nutzt der William Booth, um evangelistische Veranstaltungen zu halten. Sie sind sich beide einig, sie wollen sich ganz von Gott gebrauchen lassen, bevor sie an sich selbst denken. Die Catherine Booth, die steht am Anfang erst so im Hintergrund und traut sich aber dann doch vor Kindern und Jugendlichen auch zu sprechen, zu predigen und bei einer Veranstaltung zu Glaubensberichten, geht sie vorne, predigt oder spricht und die Menschen sind von ihr berührt, herausgefordert. Und das ist im Prinzip eine neuer Anfang, eine neue Ära, die sie da macht, weil sie da einfach als Frau aufsteht und spricht, was einfach auch zu der Zeit nicht so üblich ist. Sie entwickelt sowas wie Glaubenskurse, kümmert sich seelsorglich um alkoholkranke, notleidende Familien und gleichzeitig hat sie, so schnell ging das natürlich nicht, aber hat sie 8 Kinder bekommen und kümmert sich da um die Erziehung der Kinder. Zudem hat sie ihr Leben lang auch an verschiedenen Krankheiten gelitten. Die Buß machen die Erfahrung, dass diese Menschen, die zum Glauben finden, auf der Straße nicht in den etablierten Gemeinden unterkommen und sie gründen selbst eine Gemeinde, die sich da zuerst 1865 Londoner East End nennt, eine christliche Mission, die eben speziell für arme, arbeitslose, kranke, gescheiterte, Suchtkranke da ist. Sie erleben, wie diese Menschen sich nachhaltig verändern durch den Glauben. Und so entsteht eben so eine Gemeinde aus bekehrten Trinkern, ehemaligen Prostituierten, ehrlich gewordenen Dieben. Die Kirche wird nach militärischem Vorbild organisiert und aus sozial auffälligen Menschen werden Soldaten der Nächstenliebe. Die Catherine, die spricht vor wohlhabenden Menschen und kriegt da auch finanzielle Unterstützung für die Missionsarbeit. Sie ist sozusagen der intellektuelle Kopf der Bewegung und sie beschäftigt sich mit Pazifismus, Frauenrechten und schwört auf Homöopathie. Sie steht sozusagen auch dafür, für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und letztlich auch für das Recht der Frauen zu predigen, das sie gegen ihren Ehemann durchsetzt. 1878 wird diese christliche Mission dann zur Heilsarmee umbenannt. Der William Booth ernennt sich selbst zum General. Die Prediger heißen Offiziere, das haben wir auch vorher gerade gehört. Gemeindemitglieder werden zu Heilssoldaten. Die Parole der Heilsarmee lautet Soap, Soul, also Suppe, Seife, Seelenheil. Die Arbeit der Heilsarmee wächst in England. 1978 gibt es schon 50 Zentren in England und 88 angestellten Evangelisten. In London ist sie die größte Kirche mit täglich 17.000 Besuchern. Wow. Genau. Sie hat aber auch, kriegt auch viel Widerstand, Gegenbewegung. Es kommt sogar zu Straßenschlachten immer wieder, wobei die blau uniformierten lediglich mit Gitarre, Demut und Suppenkelle unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob da doch mal jemand auch eine oben drauf kriegt hat, weiß nicht. Ihre Munition stammt allein aus dem Evangelium. Die Catherine Booth, die stirbt mit 61 Jahren nach einer Krankheit. Und der General der Heilsarmee, der William Booth, bleibt, inzwischen sind das dann auch keine Kinder mehr, aber mit seinen 8, trotzdem ja Kinder, die sich zurück, die sich auch in der Heilsarmee engagieren, jedoch ein gebrochenes Verhältnis zu ihrem teilweise unbarmherzig erlebten Vater haben, der bis ins hohe Alter einfach die Zügel dieser Armee fest in der Hand hält. Er selber stirbt mit 83 Jahren und hinterlässt ein globales Missions- und Sozialwerk mit 260.000 Soldaten und Offizieren zu der damaligen Zeit. Ja, das war ein kurzer Einblick, Rückblick zu diesen beiden.
Ja, ich glaube, ihr merkt's, wir verstehen diese Serie Vorbilder des Glaubens nicht so, dass wir jetzt da irgendjemand zu einer heiligen Ikone stilisieren wollen. William und Catherine Booth waren Menschen. Und da hat's auch gemenschelt und gab auch Schwierigkeiten. Aber sie waren vor allem ein spannendes Gespann. Zwei starke Führungspersönlichkeiten, zwei Alpha-Tiere als Team. Kann das überhaupt gut gehen? Sie haben eine spannende Beziehung geführt. Sie waren oft unterschiedlicher Meinung und sie haben oft Auseinandersetzungen miteinander gehabt. Das ist auch berichtet. Aber sie haben sich sehr geliebt. Sie haben aufeinander gehört, sie haben voneinander gelernt und sie hatten das gemeinsame Anliegen, das ihnen Gott aufs Herz gelegt hat, mit zwei Nuancen. Die Catherine Booth hat sich schon als Jugendliche mit Alkoholismus beschäftigt und hat so dieses Thema, Menschen rauszuholen, die alkoholkrank sind aus ihrer Sucht, als Lebensthema gehabt. Und der William Booth, der in der Armut groß geworden ist und eine Pfandleihe gesehen hat, wie die Leute ihr letztes Eigentum weggeben mussten, um weiterzukommen, der hat immer dieses Thema bei sich getragen, Armut überwinden. Und das haben sie zusammengebracht, das war ihr gemeinsames Anliegen. Sie haben sich verbunden gefühlt und sie waren ungeheuer produktiv, 8 Kinder, ne? Haben sie auf die Welt gebracht, aber dazu eben auch dieses weltweite Missions- und Sozialwerk, was es bis dahin noch nie gegeben hatte. Vielleicht können wir über ihr Leben schreiben, ein Leben für Gott und den Abschaum der Gesellschaft. Ich möchte 3 Aspekte aus deren Lebenswerk hervorheben. Das erste, peinlich, die Kirche und die Armen. Catherine und William sind im viktorianischen Zeitalter groß geworden, in einem Klima, in dem Glaube immer zusammengedacht wurde mit anständig sein, mit moralisch leben, mit Bürgerlichkeit. Dementsprechend hat sich das fromme Leben weit jenseits von allem Gesindel und Abschaum und Armut abgespielt. In Deutschland und auch in Freiburg war das übrigens ganz genauso. Und vielleicht ist auch heute noch ganz genauso. Untersuchungen zeigen ja, dass Frömmigkeit und Kirchlichkeit ein Phänomen der Mittelschicht ist in Deutschland. Die Sinus-Milieu-Studie, die es gibt über unsere Gesellschaft, zeigt, dass von 10 Milieus nur 2 oder 3 erreicht werden durch die Christen und durch die Kirchen, nämlich die bürgerliche Mitte. Damals wie heute passen Sozialhilfeempfänger, Wohnungslose, Minderjährige, Schwangere, Langzeitarbeitslose, Suchtkranke, Verbrecher, Haftentlassene, Prostituierte, psychisch Kranke, Gescheiterte, die Verlierer der Gesellschaft, des Gesindel, der Abschaum, nicht zu Kirche und Frömmigkeit. Und wenn diese Menschen in unseren Gemeinden nicht da sind, wenn sie fehlen, dann fehlt uns meistens nichts. Im Gegenteil, wenn sie da wären, wär's uns vielleicht zu viel und zu nah. Es gibt die Heilsarmee heute nur deswegen, weil damals die Gemeinden, in denen die Booths eigentlich tätig waren, es war damals die methodistische Kirche, so mittelschichtsorientiert war, dass sie nicht bereit war, die Menschen, die sich da, die Christen geworden sind, die sich bekehrt haben, deren Leben sie verändert hat, die in ihrer Mitte willkommen zu heißen und zu Gemeindemitgliedern zu machen. Vielleicht ist das eine uralte Geschichte, dass Kirche was für die Anständigen und die Erfolgreichen ist. Vielleicht war das schon zur Zeit Jesu so. Da gab es auch Leute, die gingen jeden Sabbat in die Synagoge. Aber es gab auch andere. Und Jesus ging zu denen raus auf die Straße. Er ging zu denen, die abgeschrieben waren, zu den Kranken, zu den Aussätzigen, zu den Unanständigen. Er hat Beziehungen mit ihnen geknüpft, hat mit ihnen gegessen. Er hat denen, die nach jüdischem Vorbild unrein waren, erzählt, dass ihnen die Liebe Gottes gilt. Man hat Jesus den Freund der Weinsäufer und der Zöllner und Sünder genannt. Es gibt eine Rede zum Weltgericht von Jesus in Matthäus 25. Dort hat Jesus gesagt, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Jesus hat sich identifiziert mit den Unbedeuteten. Gott steht auf der Seite der Armen, der Ausgegrenzten, der Leidenden, der Unansehnlichen. Und Gott will, dass seine Kirche auf der gleichen Seite steht. Deswegen sagt Jesus diesen Satz: Wer den Hilfsbedürftigen beisteht und ihnen dient, der dient damit Gott. Die Taten der Barmherzigkeit, die in diesem Kapitel Matthäus 25 aufgezählt werden, die sollen sowas wie ein Markenzeichen der Christen sein. Und sie sind bis heute eine Sprache des Evangeliums, die ganz leicht verstanden wird und die ganz leicht akzeptiert wird. Wenn Christen was Gutes tun für andere Menschen, finden alle das in Ordnung, egal ob sie glauben oder nicht. Und dort, wo Menschen geholfen wird, entsteht auch eine Offenheit, sich mit Gott und Glaube auseinanderzusetzen. Geistliche Aufbrüche in der Kirchengeschichte haben sich immer wieder dadurch ausgezeichnet, dass sie die Hilfsbedürftigen in den Blick bekommen haben. Früher war es zum Beispiel Franziskus, der Ordensgründer. Im 19. Jahrhundert in England William und Catherine Booth, in Deutschland Johann Hinrich Wichern, im katholischen Bereich Kolping. Später gab es dann im 20. Jahrhundert Albert Schweitzer oder die Mutter Teresa oder. Und heute? Heute sind wir dran, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind dran, uns von Gott unseren Nächsten zeigen zu lassen. Und unser Nächster, das ist derjenige, der Hilfe braucht, die wir haben, dem wir helfen können. Wer ist es eigentlich? Für wen können wir gut sein? Als Einzelne oder als Gemeinde? Mein zweiter Punkt. Beispielhaft der Mut, eine Kirche neu zu erfinden. William und Catherine Booth waren Erfinder. Sie waren Erfinder Gottes. Die Art von Kirche und Gemeinde, die die Heilsarmee bis heute verkörpert, hat's davor nie gegeben. Ihr Herz hat gebrannt für die Randfiguren und Verlierer ihrer Zeit, und für die haben sie alles getan. Für die waren sie bereit, auch alles hinter sich zu lassen. Das war nicht ganz konfliktfrei, das Verlassen der methodistischen Kirche, und es gab kein Zurück mehr. Und für diese Leute waren sie bereit, diese neue Form von Kirche, die gepasst hat, für diese Leute zu entwickeln. Für diese Menschen waren sie bereit, auf die Straßen zu gehen und die Häuser zu verlassen. Kommen die Massen nicht in die Gottesdienste, müssen die Gottesdienste zu der Masse gebracht werden, hat der Booth einmal gesagt. Sie haben ihre Versammlungen verlegt in Kneipen, in Zelte, in Stadthallen, in Kinos, in Theater, in anrüchige Orte sogar. Sie haben alles Kirchliche und Liturgische hinter sich gelassen und haben in der Sprache der Arbeiter das Evangelium verkündet und haben allmählich dann das, was wir heute als Heilsarmee kennen, entwickelt aus einem ständigen Lernen. Sie haben zum Beispiel gemerkt, dass die Arbeiterschicht damals voll auf Marschmusik abgefahren ist. Und es hat nicht lange gedauert, dann haben sie die Marschmusik als Standardmusik in ihrer Gemeinde eingeführt und haben diese Blaskapelle, die es teilweise heute noch gibt, eingeführt. Der William Booth hat mal eine Evangelisation gehalten und hat gemerkt, kein Schwein hört mir zu. Ich komme da nicht durch heute. Und er hat sich hilflos gefühlt und hat dann jemanden entdeckt, der gerade vor einer Woche zum Glauben gekommen war. Und dann hat er den nach vorne gebeten und hat gesagt, erzähl mal, was die letzte Woche mit dir passiert ist. Und es wurde still im Raum. Alle haben zugehört. Und es ist was passiert. Er sofort gelernt, machen wir jetzt immer. Zeugnis geben, nannte sich das dann. Glaubensberichte weitergeben. Wurde als Standardteil des Gottesdienstes eingeführt. Zur neuen Form von Kirche für die Armen hat dann auch gehört, dass zur Evangeliumsverkündigung die verschiedenen sozialarbeiterischen Initiativen dazukommen müssen. William Booth war von Herzen Evangelist. Er hat nichts lieber getan seit seines Lebens, als vor Menschen, die nicht glauben, über Gott zu reden. Aber er hat gemerkt, es funktioniert nicht. Und hat irgendwann dann gesagt, niemand kann selig sein, solange er kalte Füße hat, und keiner kann bekehrt werden, solange ihn Zahnschmerzen quälen. Und deswegen hat für ihn zur Evangelisation dann irgendwann dazugehört, dass es Suppenküchen gibt, wo Leute was zu essen kriegen, dass es Waisenhäuser gibt, dass es Reha-Einrichtungen für Suchtkranke geben muss, Arbeitsplätze für Arbeitslose und. Die ganze Sozialarbeit, die wir heute kennen, wurde zum Teil durch die Heilsarmee als Pioniere mitentwickelt. Suppe, Seife, Seelenheil. Die Idee von Booth, von beiden, war, wenn die Leute Suppe bekommen und wenn sie Seife bekommen, Symbole für Grundversorgung, dann werden sie auch offen für das Seelenheil. Dann interessieren sie sich auch für Gott. Die Rechnung ist so nicht aufgegangen, aber diesen Dreiklang haben sie bis heute durchgehalten. Sie waren aufgebrochen, haben was Neues gewagt, ohne zu wissen, ob es funktioniert, und es hat funktioniert. Oder mit anderen Worten, es wurde von Gott gesegnet und benutzt. Viele tausend Menschen sind Christen geworden und haben Hilfe für ihr Leben erfahren und haben ihr Leben verändert. Ich glaube, dass die zwei in Jesus Spur unterwegs waren. Jesus war auch derjenige, der den Weg zu den Menschen gesucht hat und der zu denen gegangen ist. Er hat nicht darauf gewartet, dass alle kommen, sondern er war unterwegs zu den Menschen und hat guckt, dass er so mit denen redet, dass sie es verstehen. Und die in der Bibel nicht so kundig waren, denen hat er seine Gleichnisgeschichten erfunden und ihnen damit das Evangelium illustriert. Später gab's einen anderen, der viel unterwegs war, um Menschen, die nicht glauben, zu erreichen. Der hieß Paulus. Und Paulus hat mal im ersten Korintherbrief die Parole ausgegeben, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, so dass jeder seinen Zugang zu Gott findet. Mit anderen Worten, wir brauchen unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Gottesdienste, unterschiedliche Kirchen, maßgeschneidert für unterschiedliche Milieus und Leute, damit die einen Zugang kriegen können zum Glauben. Wir müssen wissen, was die Leute umtreibt, was ihre Fragen sind und was die Antwort des Evangeliums darauf ist. Wir müssen wissen, wo wir sie treffen und wie wir sie ansprechen können. Und wie wir sie unterstützen können in dem, was ihnen Probleme macht. Dann können wir mit ihnen in Kontakt kommen und das Evangelium sagen. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung für heute und die Kirche heute. 3,5% der Evangelischen gehen überhaupt noch in ihre Kirche. Die Kirche verliert den Kontakt zu Menschen, weil sie sich in ihrer Tradition beheimatet hat, aber nicht offen ist für die Menschen, wie sie heute ticken. Ich glaube, dass es auch die Herausforderung ist für unsere Gemeinde, für 3SM3. Wir haben eine volle Kirche, das ist super. Wir sind ein guter Ort für Leute, die schon Christen sind und die Heimat suchen für ihren Glauben. Aber ich glaube, auch wir müssen uns fragen lassen, sind wir unterwegs zu Menschen, die nicht glauben? So wie Jesus, so wie Paulus, so wie die Booths. Gehen wir irgendwie raus? Liegt es uns am Herzen, dass Menschen, die von sich aus nicht zu uns kommen, dass die vielleicht gar kein Interesse haben an Gott und Glaube von sich aus, dass die was von Gottes Liebe erfahren? Sind wir bereit, über unseren Schatten zu springen und Kirche so zu machen, dass es für Leute passt, die das nicht gewohnt sind? Sind wir bereit, Gottesdienste und Angebote zu entwickeln, die weniger zu uns passen als zu den Menschen, die uns Gott aufs Herz legt? Genau das ist unser Auftrag als Gemeinde 3SM3. Am 1. Dezember 2003 hat die Gründungsgruppe der Gemeinde eine Gemeindevision verabschiedet. Und dort gibt's einen Leitsatz, was wir wollen als Gemeinde. Wir wollen kirchenferne Menschen zu Christus einladen und Christen helfen, ihren Glauben ins Leben hinein zu vertiefen. Ich glaube, wir waren stärker in den letzten 10 Jahren unterwegs in der zweiten Hälfte dieses Satzes. Und das ist ja auch in Ordnung und gut. Aber ich glaube, wir müssen uns fragen lassen, wie wir als Gemeinde die erste Hälfte dieses Satzes umsetzen wollen. Aufbrechen zu den Menschen, die von sich aus nicht kommen. Wir brauchen heute in Deutschland Gemeindeerfinder. Menschen, die sich auf den Weg machen, die neue Formen von Gemeinde entwickeln. Formen, die passen für die Leute, die keinen Draht zu Kirche und Glaube haben. Gemeinden für Anfänger. Gemeinden, die maßgeschneidert werden und relevant sind für die eine oder die andere Personengruppe. Eine bunte Mischung ganz verschiedener Kirchen für ganz unterschiedliche Menschen. Und wir brauchen die Bereitschaft, immer wieder neu aufzubrechen, unsere Tradition zu hinterfragen und zu gucken, was brauchen heute die Menschen. Die Buffs haben am Ende ihres Lebens einen Fehler gemacht. Sie haben die Freiräume, die sie entwickelt haben, und die Ideen, die gut waren für ihre Zeit, zur Vorschrift erhoben und Statuten erlassen und dafür gesorgt, dass alle Generationen ihrer Nachfolger das genau gleich machen müssen. Und so kommt's, dass heute diese Gemeindemitglieder diese alten Uniformen tragen. Und dass diese militärische Sprache nach wie vor da ist. Und vielleicht ist es keine Hilfe für ihre Arbeit, sondern eher ein Problem. Und man müsste Freiraum geben, jetzt nochmal neu aufzubrechen. Wie müsste man heute Heilsarmee machen, dass es heute diese Leute erreicht? Aber auch wir stehen in dieser Gefahr, in der Tradition zu verharren, statt auf die Menschen zu schauen. Mein dritter und letzter Punkt. Herausfordernd. Ein Leben der Einsatzbereitschaft und Hingabe an Gott. Vorhin wurde es kurz vorgelesen, was der Booth nach seinem Christwerden gesagt hat. Alles, was an William Booth ist, soll Gott gehören, hat er als 15-Jähriger gesagt. Aber er hat auch als 90-Jähriger noch was ganz Ähnliches gesagt. Nämlich das hier. Solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen in Gefängnisse müssen rein und raus, wie es jetzt der Fall ist, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf die schiefe Bahn geraten, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Für ihn, aber auch für seine Frau Catherine, hat Christsein vor allem auch bedeutet, dass sie ihr Leben ganz Gott zur Verfügung stellen wollen. Dass sie ihre persönlichen Bedürfnisse hinten anstellen. Dass sie ihr ganzes Leben, und das haben sie ihr ganzes Leben ziemlich kompromisslos gemacht. Sie haben eine ganz enorme Einsatzbereitschaft und Hingabe an Gott gelebt. Ich will an der Stelle uns mal fragen, wie verstehen wir eigentlich unser Christsein? Was ist unsere Frage so in Bezug auf Gott und Glaube? Meine Vermutung oder Unterstellung, wie auch immer, ist, dass wir vielleicht zuerst fragen, was nützt mir das mit Gott? Was habe ich eigentlich vom Glauben? Und vielleicht ist unsere Hoffnung, dass durch Gott, durch unser Christsein, unser Leben bequemer wird, sicherer, erfolgreicher, dass es glatt geht mit unserem Leben. Vielleicht ist das das zentrale Anliegen, warum wir Christ sind, dass es besser mit uns wird. Das ist auch berechtigt und Gott will uns beschenken, aber er will uns auch als seine Nachfolger, als Leute, die hinterhergehen, als seine Mitarbeiter. Sind wir das? In der Bergpredigt hat Jesus mal so eine Mitarbeiterpredigt gehalten. Und er hat seinen Leuten gesagt, macht euch keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Also eure persönlichen Bedürfnisse, nehmt die nicht so in den Mittelpunkt. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen, dann wird Gott euch das alles schenken. Eine doppelte Herausforderung steckt da drin. Erstens, gebt Gottes Anliegen in eurem Leben die Priorität. Und zweitens, glaubt, dass ihr nicht zu kurz kommen werdet, dass Gott euch versorgt. Wir sollen nicht nur fragen, was nützt mir Gott, sondern auch, was nütze ich Gott? Welchen Beitrag leiste ich zur Verwirklichung von Gottes Willen in dieser Welt? Wo ist mein Spezialauftrag für Gottes Sache? Wissen wir das eigentlich? Sind wir bereit mitzumachen bei dem, was Gott tut? Ich glaube nicht, dass wir das heute so verstehen sollten, dass wir so William und Catherine Booths werden sollen. Aber vielleicht sollten wir Norbert Aufrechts werden oder Fritz Müllers oder so. Ich glaube, dass wir nichts imitieren sollten, sondern dass wir uns inspirieren lassen sollen, auch unsere Berufung, unseren Platz, unseren Auftrag in Gottes Reich zu suchen und dann auch einzunehmen. Vielleicht ist es meine Berufung als Vater oder als Mutter. Vielleicht ist mein Beruf meine Berufung, indem ich Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zur Geltung bringe. Vielleicht ist mein Ehrenamt, indem ich mich für Gottes Sache einsetze. Vielleicht ist auch beim einen oder anderen was ganz Exotisches. Und vielleicht wird jemand von uns auch sowas wie die Heilsarmee gründen, wer weiß. Ich glaube, für jeden von uns gibt es sowas wie eine Berufung. Und ich glaube, wenn wir sie suchen, dann fangen wir am besten dort an, wo unsere Begabungen und Leidenschaften liegen. Warum hat Gott uns das eigentlich wohl ins Herz gelegt? Warum können wir manche Sachen richtig gut und warum machen uns manche Sachen richtig Spaß? Könnte da ein Auftrag Gottes für uns liegen und wie lässt sich das fruchtbar machen für seine Anliegen? Ich glaube, wenn wir diesen Platz gefunden haben, dann werden wir gut. Für unsere Mitmenschen und für unsere Welt zum Segen. Und ich glaube, wir werden nicht zu kurz kommen, wenn wir uns für Gottes Sache investieren, weil Gott zu seinem Wort steht und weil Gott für uns sorgt. Ich lade euch jetzt ein, dass wir gleich eine Zeit haben mit vielen Liedern, eine Zeit des Gebets und des Singens. Und wir singen als erstes ein Lied, das heißt Multiply Your Love Through Us. Und das heißt auf Deutsch, vervielfache deine Liebe zu den Verlorenen und Geringsten durch uns. Lass uns deine heilenden Hände sein, deine Werkzeuge des Friedens. Möge unser alleiniger Zweck sein, so zu leben wie du. Vervielfältige deine Liebe durch unsere schlichten Worte und Taten. Das könnte ein Gebet unserer Gemeinde sein, dass wir das wollen. Und dann geht's persönlich weiter. Vervielfache deine Liebe für jemanden in Not durch mich. Hilf mir, die Gnade, die ich empfangen habe, weiterzugeben. Möge mein alleiniger Lebenszweck sein, so zu leben wie du. Vervielfältige deine Liebe durch meine schlichten Worte und Taten. Vielleicht können wir, wenn wir das jetzt singen, das zu unserem Gebet machen.